Sollen wir auf Sendung?
Ja.
Okay.
Und bitte.
Biertocher Podcast.
Nummer 70.
Prost.
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 Es begrüßen Sie der Horst.
Der Gregor.
Der Andreas.
Und der Florian.
Und es ist ca. 17. September 2012. Wir befinden uns im alten AKH Hof 2.
Mhm. Ich bin ein bisschen irritiert, da ist ein zweites Mikro.
Ja, wir werden jetzt belauscht von so etablierten Medien und beobachtet von einer Kamera. Möglicherweise sind wir, bis das Bier wirkt, ein bisschen gehemmter als sonst.
Schauen wir mal. Chapter 1.
Warte, vielleicht sollte man noch sagen, es ist jetzt Montag, weil wir uns immer montags treffen. Das ist ein bisschen.
Du meinst, damit das sickert
bei dir? Ja, für die ganzen Leute, die uns besuchen
werden. Ja, keine schlechte Idee. Es ist Montag.
Es ist Montag und wir treffen uns jetzt immer montags im alten AK.
Solltet ihr auf eurer Google-Seite auch noch ausbessern.
Ja, danke, Andreas. Das ist echt noch nicht ausge... Ja, okay, Hausmeister-Themen.
Ich habe auf einmal vergisst es und ich kann gleich zu den interessanteren Themen überleiten. Aber bitte
du. Du hast das Hausmeister-Thema gepostet, Horst.
Ich?
Ja.
Welches?
Flutter.
Flutter?
Mhm.
Haben wir Geld gekriegt?
Ja, du hast ein langes Posting. Also danke, liebe Zuhörer, jeder, der uns geflattert hat. Wir haben über 5 Euro wieder eingenommen und das ist spitze.
Also wir haben 3 Euro plus, können wir gleich wieder investieren in Mannerschnecken.
Mhm. Ich kann noch erwähnen, Hausmeister-Thema. Wir haben ein gutes Feedback bekommen von einem anderen Andreas wieder, nämlich bezüglich von Bezahlen im Internet. Weil ich habe ja darüber rumgejammert, dass ich mir keine Kreditkarte nehmen möchte und suche deswegen nach Alternativen. Und er hat mir gleich 3, 4 aufgezählt. Ich habe die alle schon ein bisschen im Blick gehabt, aber war immer zu faul, die selber auszuprobieren. Und mit seiner Anleitung habe ich das jetzt ausprobiert. Cash for Web habe ich ausprobiert.
Und du bist jetzt kreditkartenfähig sozusagen?
Es geht. Also für mich good enough. Also ich bin in die Lipo-Filiale gehatscht. Dort holt man sich so einen Bo direkt bei der Kasse. Der niedrigste ist, glaube ich, für Cash for Web bis um 25 Euro. Und gibt es noch 50 und 100. Man zahlt halt 2 Euro irgendwie Steuer dafür, also für das, dass du diese Service hast. Aber das Gute daran ist, du kannst dann die Kartennummer und den Code einfach in den Google Play Store eintipseln.
Jetzt kannst du Apps kaufen.
Und ich habe mir Apps gekauft, ja. Darüber werde ich später berichten. Eine übrigens, die mit einem anderen Hausmeister-Thema, nämlich das du letztens erwähnt hast, nämlich mit dem Jörg zu tun hat.
Oh.
Gut, jetzt auf zu deinen interessanten Themen.
Ganz interessante Themen. Wir haben nicht nur interessante Themen, wir haben einen interessanten Mann da. Wir haben nämlich den Bitcoin-Andreas und ab jetzt hoffentlich regelmäßig.
Ja.
Bitcoin-Andreas, möchtest du etwas dazu sagen?
Ja, also ich komme jetzt gerade quasi direkt von London, von der Bitcoin-Konferenz. Die war jetzt über das Wochenende. Es waren sehr viele Bitcoin-Leute dort. Es waren circa 300 bis 400 Leute, geschätzterweise.
Und du hast die Konferenz dann extra früher verlassen, damit du jetzt hier
genau, natürlich, kannst. Ja, ich fliege dann auch gleich wieder zurück.
Okay.
Ja, na, es war wirklich sehr interessant und sehr interessante Speaker. Also Richard Solomon war zum Beispiel dort, hat seine Free Software Foundation Ideale beworben und
darüber gesprochen. Und er war barfuß?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aha. Ich habe ihn immer nur von...
Hast du nur ein Oberteil gesehen?
In Oberteil gesehen.
Okay, okay.
Ich habe nicht so auf die Füße geachtet. Ja.
Stimmt, ja. War noch jemand von den Bitcoin-Austria-Leuten noch dabei?
Ja, also wir waren zu 5 insgesamt von unserem Verein, waren wir dort. Es waren noch mehrere Österreicher, also wir sind nicht die Einzigen. Und ja, aber wir waren wieder gut vertreten, also im Vergleich...
Und du hast noch nicht alle Österreicher erkannt vom MetaLab, also gibt es in anderen...
es gibt auch zum Beispiel in Graz noch, dann gibt es auch noch Auslandsösterreicher, die halt irgendwie aus Kanada gekommen sind, aber eigentlich Österreicher sind. Und ja, also es gibt aber auch noch Österreicher, die wir nicht gekannt haben oder zumindest nicht persönlich gekannt haben. Und
die hast du jetzt kennengelernt?
Genau, richtig, ja.
Unter anderem. Und wie war es? Also kannst du eine kurze Beschreibung machen?
Ja, es war sehr, sehr tolle Stimmung. Ja. Es war im Vorfeld war ein Hackathon, wo eben gewisse Bitcoin-Projekte halt weiterentwickelt worden sind von einigen eingefleischten Bitcoin-Hackern. Und dann war eben die Konferenz, wie gesagt, mit sehr vielen interessanten Speakern. Es war wirklich sehr interessant, einfach auch alle Leute kennenzulernen von den lokalen Communities in ganz Europa und ganzen Welt. Es sind auch sehr viele Gäste eigentlich aus den USA gekommen, die einfach so hergeflogen sind, um sich das anzuhören. Ja. Voriges Jahr war ja die Konferenz in Prag Es war diesmal um einiges größer, also mehr als das Doppelte. Also
man ihr sieht, Bitcoiner, ihr gedeiht und vermehrt euch.
Man sieht wirklich schön, wie die Community wächst, und es ist auch interessant zu sehen, dass halt auch ein bisschen die Professionalität vom Publikum jetzt, sag ich mal, steigt. Also es sind
immer mehr Krawatten und Aktenkoffer.
Es sind mehr Krawattenträger anzutreffen gewesen, das ist richtig. Ja. Es waren einige Banker, gerade eben aus der City auf London.
Und wie sind die? Also die sind nicht gegen euch, sondern so, oder die schauen jetzt einmal, ob sie da
Early Adapten können? Die sind interessiert, ja. Natürlich vorsichtig, aber doch interessiert, ja. Gerade in Zeiten wie diesen, wo eben jetzt sowohl die EU als auch die USA die Fed angekündigt hat, dass sie quasi unbegrenzt Staatsanleihen kaufen werden, was natürlich Inflationsgefahr birgt. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, halt auch als Investment zu sehen. Natürlich Hochrisikoinvestment, ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt einige, die sich da schon ein bisschen
diversifizieren. Irgendwelche Trends? Gibt es schon den ersten Kaugummi-Automaten, wo ich Bitcoins einwerfen kann? Oder
Kaugummi-Automaten gibt es meines Wissens noch nicht, nein.
Oder so,
es gibt Münzautomaten, ja? Also es hat in Deutschland einen Münzautomaten gebastelt, der eben wirklich, wo man Euro-Münzen reinwirft und dann einen Zettel mit einem QR-Code rausbekommt, wo man...
Also es gibt einen Bitcoin-Automaten.
Genau, richtig, da kann man sich Bitcoin runterdrücken. Ja,
mit seinem Automaten.
Wie war das beim Hackathon? Habt ihr alle gemeinsam an einem Projekt gehackt oder habt ihr verschiedene?
Nein, das waren verschiedene. Es war dann, also ich persönlich war leider nicht dort, ich konnte erst am Freitag dann kommen, aber ein anderer Andreas von uns war eben dort, der hat eben seine Point-of-Sale-Applikation auf Android weiter programmiert. Es waren aber hauptsächlich halt dann auch technische Diskussionen und die halt ins Detail gegangen sind und bis spät in die Nacht dann eben an gewissen Protokolldetails und ähnliche.
Hast du dort einen Hackerspace gefunden oder wo ist das stattgefunden?
Ja, das hat leider nicht so gut geklappt, die Organisation. Also dem Hackerspace hat das nicht funktioniert und der Raum, wo das ursprünglich sein hätte sollen, hat dann auch kurzfristig ist dann ausgefallen, und dann gab es eine kurze Phase, wo eben eine alternative Location gesucht wurde, und da haben wir dann ein nettes Café gefunden, das hat einen eigenen Stock gehabt, wo sie alle Leute untergebracht haben. Und
das war das im ersten Stock? Ich glaube, ich habe das auf Google Plus irgendwo vorbeihuschen gesehen.
Ja, ja. Das ist auch interessant, als ich hingekommen bin, ich wusste jetzt nicht genau, welches Café es war. Dann habe ich ein Handy, WLAN-Hotspot, Bitcoin-Austria gesehen und hab ich so hintrianguliert.
Ich bin zu Hause.
Genau, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr viele Diskussionen, auch von, es war zum Beispiel auch eine Parlamentarierin aus Island da, die von der politischen Seite, also die auch viel mit Julian Assange gemacht hat und dem sehr positiv gegenübersteht und eben auch uns von der politischen Seite ein bisschen beraten hat, wie wir das eventuell präsentieren könnten oder in welche Gremien wir das da weiterleiten könnten, unsere Position. Und
eine wichtige Arbeit sicherlich auch ist, gerade bei dem Thema Geld, nämlich was sind die richtigen Andockstationen.
Genau, richtig. Und gerade für dieses Networking eben mit den Leuten, mit den Experten, eben sowohl aus der Wirtschaft als auch eben Rechtsanwälte, Banker, Politiker und auch einflussreiche Techniker, sage ich jetzt mal, also eben wie zum Beispiel mit Richard Stallman, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Dann Max Kaiser war auch wieder dort. Der hat auch wieder seine Wirtschaftskompetenz da. Und seine seine Propaganda.
Und dir hat es gefallen, also was man auf deinen leuchtenden Augen nachschauen kann.
Ja, es war sehr interessant, wirklich. Ja, also, wie gesagt.
Und kannst du es Bitcoin-interessierten Laien in Österreich empfehlen oder sollte man eher schon mehr in der Bitcoin-Szene involviert sein, um auf so eine Konferenz zu fahren?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist nicht notwendig. Also es waren auch Einführungsvorträge.
Okay.
Und es waren auch relativ viele Gäste, die jetzt mit Bitcoin noch nicht so viel zu tun gehabt haben. Also die sind dann halt einfach vorbeigekommen, weil es sich irgendwie interessiert hat. Und da kommt man relativ schnell ins Gespräch, schaut, wo die eben sind oder was, warum sie das interessiert, wie sie dazugekommen sind. Und die haben dann auch wieder interessante neue Ideen, vielleicht für neue Anwendungsmöglichkeiten und so. Das hat sich ganz, ganz nett ergeben, ja.
Weiß man schon, wo die nächste stattfindet und wann?
Das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich mit den einigen Kollegen aus Deutschland und der Schweiz haben wir besprochen die Möglichkeit, dass wir das im deutschsprachigen Raum nächstes Jahr machen werden. Vielleicht sogar Wien. Es ist noch nichts fix, es ist noch nichts beschlossen, aber es war schon dieses Jahr in Diskussion, ob London oder Berlin. Da er wurde jetzt in London und jetzt ist eben nächstes Jahr wahrscheinlich der deutschsprachige Raum dran. Mhm. Und ja, haben wir zumindest ja, Chancen. Ja.
Ja, Vorwand für eine Berlin-Reise, ne?
Ja, ist, ja stimmt. Einer von vielen Vorwänden.
Genau. Genau, ja. Und können wir eine ganz neue Rubrik eröffnen? Bitcoin, Andreas, was sagst du zur Kursentwicklung des Bitcoins oder gibt es sonst Finanznews für Nerds?
Ja, also Finanznews für Nerds. Vom Bitcoin-Kurs her haben wir jetzt wieder einen leichten Anstieg gesehen. Also es ist die Frage, ob das jetzt aufgrund der Konferenz war oder aufgrund der EZB und der Fed. Ja. Also der Kurs ist jetzt bei knapp 12 Dollar. Ja, ist jetzt solide gestiegen.
Lohnt sich meinen dadurch wieder? Oder?
Leider nicht viel mehr, weil auch die Difficulty gestiegen ist in den letzten Monaten immer weiter. Ja. Es waren auch dort Butterfly Labs, also das ist eine Firma, die ASICs produziert, also spezielle Prozessoren, die nur für Bitcoin-Mining gedacht sind.
Yes.
Die hatten dort eben mehrere ihrer Produkte, also die derzeitige Produktlinie ist noch mit FPGAs, die sind noch nicht so schnell vergleichsweise, aber sie hatten da eines von den großen Rigs mit FPGAs und den hatten sie dort versteigert und das dann für über 1100 Bitcoin, glaube ich, versteigert worden. Ja. Wow. Also das ist doch relativ viel, ja, war eine interessante Auktion. Ja. Und eine kleine Ausführung davon haben sie verlost. Ja. Das war, wir hatten zum Beispiel gedacht, dass wir mitsteigern, aber es wurde dann unser Limit wurde bald gesprengt und dann hatten wir nicht einmal die Chance, ein Gebot abzugeben. Also ja, gibt da sehr viel mehr. Ja. Intensivere Miner, die da mehr interessiert dran sind. Nachher.
Und ist Mining noch ein Trend oder geht das jetzt immer mehr zurück oder kann man es noch nicht sagen?
Es beginnt jetzt in Kürze eine neue Ära quasi des Minings aus zwei Gründen. Das eine ist eben der Block Reward, die Halbierung, die jetzt im November ansteht.
Das heißt, Minern zahlt sich dann weniger aus? Oder?
Das heißt, es wird dann statt 50 nochmal 25 Bitcoin alle 10 Minuten entstehen. Das ist das eine. Da ist dann die Frage, ob dann viele aufhören zu minen und deswegen wird es wieder einfacher, dass es dann irgendwann wieder auszahlt. Oder es kann auch sein, dass der Preis noch weiter steigt. Natürlich, dann ist das auch mit dem halben Reward irgendwie noch interessant. Die zweite Entwicklung, die eben fast wahrscheinlich gleichzeitig passieren wird, das ist, dass die ASICs eben auf den Markt kommen. Und
das sind
die Spezialprozessoren, ja. Das sind wirklich also eigene Mikrochips, die nur Bitcoin minen können. Ja.
Also, da kannst du nicht als Ausrede sagen, ich brauche einen Computer mit gescheiter Grafikkarte zum Computerspielen und nebenbei Bitcoin nicht, sondern sie wirklich nur fürs Bitcoin.
Richtig, ja, das ist auch eine interessante Entwicklung, weil da ist ein sehr hoher Kapitalaufwand, also für die Entwicklung vor allem eben. Und wenn du jetzt irgendwie sehr viel Kapital eben investierst in eine Applikation, die wirklich nur mit Bitcoin funktioniert, und für sonst nicht sinnvoll ist, ist das auch eine interessante Entwicklung und zeigt mir auch ein bisschen mehr Commitment von der Wirtschaft und von Firmen eben, die sagen, okay, sie setzen da wirklich auf.
Oder sie spekulieren drauf, es gibt genug Bitcoin-Fanatiker, die sich das dann kaufen.
Ne? Ja, natürlich, ja.
Aber sie selber gar nicht dran glauben.
Ja, ist gut möglich, ja, aber es ist trotzdem, wenn sie langfristig interessiert sind, müssen sie eben, weil wenn Bitcoin stirbt, sage ich jetzt mal,
dann bricht diese Firma wird jetzt ein sehr starkes Interesse daran haben, die Bitcoin Sphäre am Leben zu halten.
Richtig, genau, unter anderem, ja. Und ja, eben diese ASICs, die kommen jetzt auch im November, Anfang Dezember, also wenn der Termin hält, auf den Markt und dann wird erwartet, dass es eben, ja, kann gut sein, dass es bis zu 10- oder 100-fach mehr Rechenleistung eben zur Verfügung steht und dann ist man natürlich mit Grafikkarten oder anderem
Haushalt. Also eine ganze Generation von Minern wird dann abdrehen.
Richtig, das wird dann wahrscheinlich schnell gehen, ja, weil die einfach nicht mehr mithalten können, ja.
Okay, Florian, du bist so auffällig still.
Auffällig still, ja, ich überlege nur, was ich für Themen habe.
Du könntest die rituelle Frage stellen, ob wer was erlebt hat.
Habt ihr was erlebt?
Ja.
Na dann, stimmt, wir haben ja gemeinsam sogar was erlebt.
Ja, also ich kann stolz berichten, dass ich meine ersten seriösen Schritte in Django getan habe.
Ah,
das
ja.
Das Python-Netzwerk-Framework. Mhm. Und ich hatte nämlich einen super, super Lehrer, den das wirklich ein Vergnügen ist, das zu lernen. Und der steht neben mir, das ist nämlich der Florian.
Dankeschön.
Ja, danke also, für das Lob. Also wer immer sich für Django interessiert, einfach Florian anheuern.
Oh, dann schieß gleich mal los. Was ist denn Django?
Django ist ein Web-Framework aufbauend auf Python. Im Grunde, es geht nach demselben Schema vor wie die meisten, dass man immer einen Model-4-Controller, ein MVC-System hat, dass man die Datenschicht und die Logik trennt und die Anzeigeschicht, dass man Templates hat. Mhm. Nicht so wie üblich in PHP früher, dass man irgendwie HTML, JavaScript, PHP und Datenbank SQL-Abfragen in einen File schreibt. Ja. Ja, das Ganze gibt es jetzt schon, ich weiß nicht wann es rauskommt, schon eine Weile.
Mitte 2000er.
Ja, es gibt schon einige Jahre jetzt. Es hat irgendeine amerikanische, ich glaube, irgendeine Nachrichtenseite für sich selbst geschrieben, weil sie halt ihre Seite machen wollten, haben sich ein Webframework dazu geschrieben. Das Ganze war dann so populär, dass sie weitergemacht haben und das alleine auch anbieten. Ich kann es nur empfehlen, wenn jemand ein mittelgroßes Webprojekt machen will, wo auch wirklich Logik dahinter steht.
Ein bisschen sich Schmerzen ersparen, indem man ein bisschen hübscher programmieren
kann. Ja, man muss manche Sachen hübsch programmieren, also es zwingt einen für manche Sachen dazu. Mhm. Und man erspart sich dann aber sehr viel.
Ja.
Und man erspart sich zum Beispiel auch so Sachen wie, wenn man eine Datenbanklogik schreibt, dass man die Datenbank selbst ein Admin-Interface schreiben muss, weil das ist alles schon dabei. Das heißt, man definiert in Python seine Datenschicht, daraus wird SQL generiert in irgendeine Datenbank, kann man sich dann aussuchen, kann man migrieren von Postgres auf Oracle, wenn man will. Und das Ganze wird dann auch automatisch über einen Webbrowser ansprechbar und verwalten.
Also man kann sollte man eigentlich nie direkt in die Datenbank eingreifen müssen, im Idealfall, oder? Dann
das definiert man eigentlich alles. Nur, wenn man wirklich irgendwas optimieren will, aber im Allgemeinen sollte man nur über Python dann das Ganze machen.
Also um ein Beispiel zu geben, es ging darum, jetzt so ein Programm zu haben, was 5 User verwalten muss, die übers Netz zugreifen sollen. Ich habe gedacht, na okay, da müssen wir jetzt irgendwie eine Datenbank anlegen und in der Datenbank einmal einen Admin ernennen und der muss ein Admin-Passwort haben und so. Und im Endeffekt war es so, dass wir in einem settings.py-File eine Zeile geändert, die war eh schon auskommentiert, da haben wir nur das Kommentarzeichen weggetan. Da stand dann Database ist gleich SQL3 oder so oder SQLite, was eh schon drauf war. Und dann haben wir auf Run Server geklickt und der hat die Datenbank angelegt, den Admin angelegt, wirklich alles für mich gemacht. Ich habe nur so geschaut, und es funktioniert, Also wirklich und
ich
schön zu programmieren.
Ich kenne das, ich habe eine Zeit lang Ruby on Rails gemacht, das glaube ich, arbeitet ähnlich, mit ähnlichen Sachen. Und auf den Linux-Tagen, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich jemanden interviewt, der hat von Symfony gesprochen. Ich glaube, das soll auch sein
Framework sein auf PHP.
Ja. Was, nicht in einer gewissen Ironie entbehrt, sagen wir es mal so.
Also Web und Python, wirklich sehr zu empfehlen. Django, es gibt das Django-Buch.
Django Book ist jetzt nicht,
schönes Tutorial.
Ja, das 2 ist jetzt relativ outdated schon, aber
und natürlich auf der Homepage gibt es auch Tutorials.
Mhm. Das ist eine sehr gute Dokumentation.
Ja. Wie schaut das aus? Bei Ruby und Rails hat es eine Art Paketmanager gegeben für gewisse Module, wenn du jetzt die Twitter-API ansprechen möchtest oder sowas. Gibt es das?
Naja, die Twitter-API selbst, da kann man im Grunde Python-Module verwenden für das meiste.
Okay.
Und für eigene Applications kann man einfach eine Applications am Projekt hinzu reinkopieren. Zum Beispiel, was gab es da alles, ein Forum oder ähnliche Sachen. Wenn man eine Webseite hat, ein Forum noch reinbauen will, lädt man das rein und verbindet es und geht. Ich habe bis jetzt wenig Apps verwendet, nur zum Beispiel für Invitations praktisch. Man drückt auf ein Login-Dings, dann sagt er, man braucht eine Einladung. Man kriegt irgendwie eine Einladung von wer da schon drin ist und solche Sachen. Gibt es eigentlich alles.
Okay.
Na, dann nützen wir mal die Gelegenheit. Das haben wir jetzt zwar nicht selber, wir haben auch selber was erlebt. Wir wurden von Marion interviewt.
Ja, natürlich.
Den Marion haben wir jetzt gleich da. Marion, mach mal dein Bier auf, dass du ordentlich mitmachen kannst.
Ja, gerne. Ja, offenbar gehört es ja dazu, man muss, also muss ich halt auch. Ja, mittlerweile, du hast ja einen ganz tollen Cliffhanger gemacht vorhin, ist das zweite Mikro verschwunden. Wir haben euch jetzt die ganze Zeit beobachtet mit der Kamera. Es ist mittlerweile zu dunkel. Es macht jetzt keinen Sinn
mehr. Also
nein, es ist schon noch da, aber es ist nicht mehr, ich werde es nicht mehr
quasi nicht von mehr
uns aufnehmen. Okay. Mich aufnehmen
Na dann erzähl einmal, Marion, wie ist denn das so, wenn man Mario. Wie ist denn das so, wenn man bei einem kleinen Nischensender arbeitet für die etablierten Medienkonzerne und einen Vorgesetzten hat, der einem dauernd rauszensiert, was man sagen muss, und nicht so wie wir einfach frei von der Leber weg über Defekte schimpfen kann.
Nein, ich wollte eigentlich an der Stelle noch ganz kurz noch erklären, warum, wieso und warum wir heute da sind. Also ich bin der Mario von W24, das ist ein kleiner, mittelgroßer Wiener Sender.
Fein sollte man das
sagen. Ein kleiner, feiner Wiener Sender. Macht dort die Techniksendung Zukunft im Alltag mit einem Herrn, den man vielleicht kennt von früher, Josef Brokerl.
Yeah!
Und wir
beschäftigen uns mit Technik, mit Gadgets und auch mit solchen Phänomenen wie Podcast. Und wir haben eure Runde jetzt einmal ausgesucht, um das Ganze vorzustellen, weil es ist irgendwie ganz witzig und man kriegt einen Radler in die Hand gedrückt, wenn man herkommt.
Auch nicht schlecht, ja.
Und sagst du die Webadresse, also die URL an?
Gerne, es ist nämlich auch eben on demand abzurufen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis es online geht, voraussichtlich Anfang Oktober. Gibt es das Ganze unter www.w24.at. Erstausstrahlung im Fernsehen wahrscheinlich 10. Oktober.
Okay, ja? Aber wenn ich dich richtig verstehe, selbst wenn ich jetzt im Ausland bin oder in Tirol, kann ich mir den Wiener Lokalsender im Internet anschauen.
Ja, freilich.
Und zwar alle oder Sendungen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Also nicht nur das Livestreaming, sondern ich kann sagen, was habt ihr 2006 gesendet? Oder
ja, alles on demand.
Fernsehen, wie es sein sollte, ne? Online, ja. und archiviert.
Auch online bleibend. Also ihr habt keine Diplopizierungspolitik bei euch. Also dass ihr
Content wieder runternimmt.
Nein, eigentlich nicht. Also wenn es nicht irgendwie Anlass gegeben ist, ja, okay. Aus irgendeinem Grund, ist es eigentlich alles drauf.
Ich nehme an, lizenztechnisch seid ihr nicht Creative Commons lizenziert.
Siehst du mal, wie gut ich mich auskenne an dem Gesichtsausdruck. Ja?
Okay,
ihr könnt nicht alles von uns klauen und uns den Stinkefinger zeigen, aber wir sind sehr kulant,
glaube ich. Ihr viele Rechtsanwälte haben, die böse sein werden.
So groß sind wir zum Glück nicht. Ja.
Ja. Also sag mal, wie ist das? Ich möchte gerne, jetzt von euch irgendwas gerne verbreiten, weil mir das so gefällt. Irgendeine Sendung, wo du uns interviewst zum Beispiel. Und die möchte ich jetzt da müsste ich jetzt drüber
reden. Aber sollte nicht so ein Problem sein eigentlich.
Also, ja? Okay.
Aber kein generelles Okay.
Kein generelles Okay.
An alle, die da herumschwirren und zuhören, alles von uns.
Also zu klein und fein, aber halt doch etabliert. Ne?
Na gut, freue mich jedenfalls, dass ich da war. Ich würde euch gar nicht mal länger aufhalten. Ich habe sehr Themen zum Abspulen.
Du hältst mich auf für das Getränk.
Ja, wenn du wieder mal Lust hast, schau vorbei.
Mittlerweile habe ich Dienstschluss.
Quatsch mit. Wir reden nicht nur über Django.
Du kannst auch privat jetzt reden. Also wir können da unseren Hörern einreden, das ist jetzt ein ganz anderer.
Wenn du den brauchst.
Nein, du nur mit.
Ich kann ja meine Erfahrungen mit Linux erzählen, bitte, aber ich glaube, da bin ich unten durch bei
einem Zuhörer. Nein, das macht
nichts. Ich habe meinen uralten Laptop mit Ubuntu bestückt. Und war dann einen halben Tag total glückselig und habe ihn seitdem nicht mehr angegriffen. Ja.
Ihr müsstet es nur noch erklären. Alles, was du jetzt machst, wird das Glück mindern
und
es wird
nur noch schlechter.
Das ist wie so ein Auto kaufen und dann gar nicht mehr reinsetzen, weil besser wird es nicht mehr als dieses Gefühl, du hast jetzt ein neues Auto
gekauft. Ja,
das
hat man einen Unfall noch.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, was wolltest du eigentlich ursprünglich damit machen?
Gute Frage. Also ich hab so ein uralt Windows drauf gehabt, das einfach hinten und vorne nicht mehr funktioniert hat. Und haben wir gedacht, es kann nur besser werden. Ja, und es ist besser geworden.
Es wurde besser. Installiert einmal einen VLC Video Player drauf und vielleicht den Chrome, wenn du lieber statt Firefox damit
surfst. Was ganz cool wäre, du installierst da G-Podder, einen Podcatcher, und tust ein bisschen Podcasts hören.
Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Also da gibt es endlos. Oder falls du gar nicht mehr als Laptop verwenden möchtest, dann könntest du ja auch XBMC drauf geben und das als Medien-Up-Station verwenden. Ja?
Ja. Oder als tragbares, sehr schweres Mikrofon. Ne?
Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also ich sehe, ich lerne da sehr viel schon.
Der Kurs hat schon begonnen.
Gut, nein, aber ich wollte mit meiner Inkompetenz gar nicht die Sendung füllen.
Nein, das ist wirklich nicht unser Problem.
Ich lasse jetzt die Schlauen reden.
Ja? Wie gesagt, wir sind stolz inkompetent. Also, das gehört dazu. Außer Bitcoin Andreas, der ist kompetent.
Jeder ist irgendwo inkompetent. Also.
Okay. Wie gesagt, einschalten W24, noch eine Einschaltung in eigener Sache.
Okay.
Und euch noch viel Spaß.
Ja, danke.
Danke.
Ich meine, es gibt noch ein paar interessante Themen.
War lustig.
Wir machen uns vom Acker.
Ja,
okay,
tschüss.
Ist gut.
Ciao. Nach Hause.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Jo, hat irgendwer Themenliste? Weil wir haben eine vorbereitet, aber ich bin im Flugzeugmodus.
Ja, frag mich halt nicht, ob ich was erlebt habe, Horst.
Entschuldigung, hast du was erlebt?
Ja, Da hat jemand noch Themen. Ich bin Ruth.
Du bist Ruth?
Auf meinem Phone.
Wow, Gregor, bist du toll.
Ja, du nicht nämlich.
Ich bin schon so
hast du jetzt alle Garantieansprüche verloren. Und
ich weiß nicht, gar nicht, bis so ihr. Also ich habe ja dieses Google Phone, dieses Nexus S und eigentlich sollte es da ja eigentlich gar nicht so verboten sein. Aber es gibt keinen offiziellen Weg, das zu machen. Also
okay. Das heißt, du hast eine Anleitung im Internet gefunden, die ganz kompliziert war, oder?
Nein, es ist nicht so kompliziert. Die meisten Programme, und das kenne ich von Motorola auch, ist so One-Click-Root. Das ist irgendein Windows-Batch-Programm. Und man sollte schon vorsichtig sein und nicht irgendwo sich irgendetwas runterladen. Also man sich einlesen, am besten am XDA-Developer-Forum, da sind die Leute relativ kompetent, wenn man ein bisschen sucht. Und ja, dann macht man das und schwitzt man ein bisschen. Zweimal hat es nicht funktioniert und dann musste ich zuerst noch den Bootloader anlocken. Das hatte den Side-Effekt, dass einmal meine gesamten Daten weg waren, die habe ich mir weggewiped, was aber nicht schlecht war, weil jetzt mein Phone wieder doppelt so schnell läuft. Und jetzt bin ich root. Und ja, wenn man mal root ist,
was kannst du jetzt Tolles tun, was du vorher nicht konntest?
Sich wundervoll ins Knie schießen, ja, beispielsweise. Man weiß ja, es macht ja schon Sinn, dass nicht jeder root auf seinem Phone ist. Es macht wirklich Sinn. Ich habe eigentlich, was war mein Plan? Es gibt ja einen Open Source VNC Server für Android, den man sich installieren kann. Den habe ich mir drauf geklatscht und habe mir das mal angeschaut. Der funktioniert sehr gut. Das zweite, was ich drauf installiert habe, was auch root braucht, ist ein Volume Booster. Das Problem ist nämlich, dass Europa hat ja Einschränkungen wegen Kopfhörerlautstärke, dass man sich die Ohren nicht kaputt macht. Und bei manchen MP3s ist das einfach zu leise. Und dann gibt es halt so ein Programm, der übersteuert das Ganze ein bisschen, wenn man es zu laut dreht. Okay. Aber man kann es ein bisschen lauter machen, es funktioniert so halbwegs. Da gibt es eben den Volume Booster, dafür muss man ein bisschen Kohle abdrücken. Oder es gibt auch eine freie Version, die macht es aber genauso, das bisschen lauter, dass es nichts bringt. Und wenn man jetzt in die wilden Sachen hinabsteigt, was man machen kann, wenn man root ist, ist beispielsweise auf eine andere Weise sich die Lautstärke hochdrehen. In dem nämlich ein anderes Programm habe ich gesehen, das funktioniert so, das umgeht die komplette API, die Android für Lautstärke zur Verfügung stellt und installiert ein kleines ALSA-Kernel-Modul und operiert auf Kernel-Ebene, um deinen Sound lauter zu machen. Ja, ich meine, da allein kann man mal absehen, was für wilde Sachen man machen kann. Und das andere, womit ich es mir dann kurzzeitig zerschossen habe, ist eine Software, die der Johnny schon mal erwähnt hat, die nennt sich LBE Privacy Security. Was wollte ich machen? Klingt gefährlich, aber ich habe ja das noch
vom kompliziert.
Ich habe das schon vom Johnny im Hinterkopf gehabt. Also folgende Aufgabe. Ich habe ein paar Trivial-Apps drauf und die wollen alle einen Netzwerkzugriff haben, was ich nicht einsehe. Es wäre schön, wenn man die in eine Sandbox sperren könnte. Und da gibt es eben diese Software und die macht das folgendermaßen durch einen billigen Trick, weil die Rechte von den Programmen sind nur in einem Textfeld definiert, die sind einfach reingeschrieben. Und dieses Programm schreibt diese Textfiles neu und dann haben sie die entsprechenden Applikationen nicht die Rechte. Problem ist, was ich jetzt schon sagen kann, diese Software, wenn man es geroutet hat, am Nexus S nicht installieren, weil es geht dann in eine Boot-Endlos-Schleife. Genau, nämlich so fies, dass es im Autostart ist und sobald man irgendwie so entlockt, hat man noch ein paar Sekunden Zeit und könnte theoretischerweise deinstallieren, aber ich habe es, ja, naja.
Okay. Aber ich glaube, gerade für die Netzwerkzugriffe, da gibt es ja auch einen Firewall. Die ist einfach mit IP-Tables ganz Linux-mäßig, aber ich glaube, das braucht auch root eben. Ja. Also das ist ein ganz normales Skript, wo man eben für jede Applikation eben Firewall-Regeln.
Aber da könnten sich diesen wilden Hack sparen und dann einfach nur die Netzwerkkommunikation
ablegen. Okay, das funktioniert halt mit anderen Rechten dann nicht.
Das geht nur für Netzwerk. Aber du kannst da zum Beispiel dann unterscheiden, ob über WLAN Zugriff funktionieren soll oder auch über Daten.
Wo ja schon mal was gewonnen wäre, weil dieses nach Hause telefonieren ist hier einer der Hauptärgernisse, die diese Apps machen. Ja. Ja. Ich habe es dann folgendermaßen geschafft. Ich habe nochmal rebootet und ich habe den Clockwork Mod, das ist ein eigenes Bootmenü, installiert. Und dort kann man angeben, dass man im Recovery-Modus hochfährt, dann startet er keine Autostartprogramme und dann kann man es runterhauen. Aber kurz mal so, kurz vom Weggehen, irgendwie habe ich mir gedacht, was, jetzt schon kaputt gemacht, nach 30 Minuten root sein? Kann jetzt aber nicht wahr sein.
Aber jetzt fühlst du dich besser als root? Also kannst du das empfehlen oder eher doch nur ausgefleischt?
Nur für Profis und wenn man einen speziellen Anwendungsfall hat. Ansonsten.
Ich muss mich übrigens bei dir entschuldigen dafür, dass ich immer deine Hausmeister-Themen so opponiere. Ja, ich habe ein wichtiges vergessen. Und zwar, ich habe uns selber beim European Podcast Award eingereicht.
Ah ja, schon wieder. Das haben wir ja schon letztes Jahr.
Und da es nicht gar so viel österreichische Podcasts gibt, haben wir durchaus Chancen, da irgendwie lobend erwähnt zu werden. Und ich möchte hiermit unsere super große Hörerschaft fragen, was waren unsere drei besten Folgen 2012? Ich habe irgendwelche angeklickt. Aber
okay.
Hat ja wieder was zu sagen. Und sonst,
jede am besten.
Ja, die Download-Statistik, da kannst du wahrscheinlich dann mehr dazu sagen, ist so, dass wir eigentlich konstant Hörer verlieren. No, seit der ersten Sendung. Aber was ich bitten möchte, jeden. Ja, wir haben mit 120 angefangen, jetzt sind wir bei kurz über 60. Ja,
wenn sie länger online sind.
Ja, das sind die, die jetzt einsteigen, haben die ersten auch.
Also, auf jeden Fall bitte, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, tut es doch auf www.europäan-podcastavard.eu herumklicken und schaut, ob es da den Biertaucher-Podcast möglichst hochvoten könnt, das hebt unser Ego.
Ja. Wenn ich mich recht entsinne, hat ja im letzten Jahr das Mac PC Nux der Podcast gewonnen.
Ja, die waren gar nicht so schlecht.
Ja, bitte Susanne Mandl wieder mal podcasten
Robert Hahn. Wenn wir schon dabei sind, ja.
Kleiner Zwischenaufruf.
So. Okay. Zu den Selbsterlebten noch.
Ja, bitte.
Wann war das? Wann haben wir uns getroffen? Dienstag?
Nein, heute ist Dienstag. Freitag. Heute ist Montag. Es muss am Wochenende gewesen sein.
Nein, das war vorher.
Vorher haben wir uns auch schon getroffen?
Nein, stimmt, Samstag war das. Ja, Samstag war ja Software Freedom Day.
Ah ja.
Da war ein Infostand beim Museumsquartier Marienhilferstraße am Eck. Haben wir stundenlang über freie Software aufgeklärt. War ziemlich also viel
wieder Andrang. Florian jetzt. Also.
Ja, ich auch nicht so viel, weil ich ja dir helfen musste. War ich nicht so lange dort. Aber da sind einige Leute vorbeigekommen. Ich glaube, ein paar hundert Live-CDs und 1000 Flyer oder so.
Und du meinst, die haben es nur mitgenommen, weil sie umsonst waren, weil sie einen Korb mit Äpfel gehabt habt, wo sie dann gedacht haben, sie
so müssen eine Äpfel CD nehmen,
also
nicht.
Einen Apfel kriegen? Oder so meinst du, es waren wirklich Leute, die sich interessiert
haben? Es gab genügend, die sich auch interessiert haben. Also viele haben keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Aber wenn man ihnen das so erklärt hat, haben die meisten sehr positiv darauf reagiert. Haben gemeint, ja, das ist schon eigentlich was Cooles. Die Freiheit und alles. Das stört sie eigentlich schon mit den, was die ganzen großen Firmen wie Microsoft oder Apple machen, dass man eigentlich nichts mehr auf seinen Rechner selbst machen darf. Ja, hat ziemlich guten Anklang gefunden.
Ja.
Du hast ein bisschen Freiheit gegeben an Passanten.
Genau, beziehungsweise eigentlich die meisten war von den anderen aus der FSFE Fellowship Gruppe. Die waren den ganzen Tag dort, die waren ziemlich fleißig. Ich war nur Stunde oder so dort und kurz dazwischen noch Flyer ausdrucken. Dann
Django erklären musstest.
Dann habe ich dir Django erklärt.
Wobei ich aber nicht ganz faul war. Ich habe dort nämlich einen Stand der Piratenpartei Österreich gesehen und habe gleich den Vorsitzenden interviewt. Das Interview mit ihm hören Sie im Anschluss an diesen Podcast. Der Gregor wird das hoffentlich zusammenstopseln.
Schnippel die Schnipp. Hüpp. Das würde ich machen.
Andreas, noch irgendein Thema, das dir am Herzen liegt? Wir verlesen sonst Meldungen.
Ja, vielleicht, was man noch erwähnen könnte, das Bitfilm Festival.
Okay.
Das ist zwar erst im Dezember, glaube ich, aber die Deadline zum Einschicken ist schon früher. Okay. Da habe ich nämlich den Aaron, Nachnamen vergessen, auch kennengelernt, Bitcoin-Konferenz, und die veranstalten nämlich heuer das Bitfilm Festival mit einem Voting, das über Bitcoin funktioniert. Bitfilm Festival ist einfach ein Festival von computergenerierten Filmen, wo dann eben wirklich jeder abstimmen kann. Also die machen dann auch ein kleines Event mit dem Ganzen. Also das ist nicht nur vor Ort, sondern das wird eben gestreamt und da können dann alle mitvoten übers Internet.
Aber die Filme müssen irgendwie Trickfilme sein oder haben die irgendein spezielles Spezifikum, die Filme, oder kann ich da...
Computergeneriert. Also es ist...
Also es darf kein Echtfilm sein,
Computerfilme, ja. Also
okay.
Richtig, aber eben, es kann jeder seinen Film, den er dreht oder rendert oder was
auch immer. Ja. Blender, oder?
Zum Beispiel, ja. Genau, kann man dort einschicken und dann teilnehmen. Ja.
Und die haben ein bisschen einen künstlerischen Anspruch, oder kann ich mal einen Screencast von meiner Windows-Sandur?
Kannst du wahrscheinlich auch,
versuch,
ja.
Also try. Bring it on.
Also, vielleicht im Hintergrund fluchen dazu und das wird dann voll populär.
Ja, also wenn du es kreativ produzierst und positionierst, dann...
2000 Shades of Blue Screen.
Shades of Blue Screen. Zum Beispiel, ja.
Okay, okay, also und du wirst selber antreten mit einem Beitrag?
Nein, das nicht, aber wir werden wahrscheinlich das zumindest irgendwie gemeinsam ja, eben empfangen. Und also das ist so gedacht, dass sich da eben lokal gerne Communities eben zusammenfinden und dann eben das dort schauen, gemeinsam, wo auch immer sie gerade sind, also jetzt in Hackerspaces oder im privaten Wohnzimmer.
Und wenn ich es richtig verstehe, nice. Wenn man dort sehr hoch gewotet wird, kriegt man dann Bitcoins? Oder?
Man
oder?
Wird direkt mit Bitcoins gewotet.
Wow.
Das heißt,
also ein Voting jeder, kostet Bitcoins.
Jede Vote, das ist so ähnlich wie diese okay, ja. Anrufe, wo man,
Tets, genau.
Genau, wo man einfach nur halt 100.000 Anrufe braucht und dann wird nur der, der Fernsehproduzent oder die Telefongesellschaft reich. Aber da geht das eben direkt dann an den Künstler. Ja.
Also wenn ich jetzt nicht super, genau wüsste, dass ich eh keine Zeit dazu haben werde und kein Durchhaltevermögen, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, einen Biertaucher-Movie zu bauen.
Eigentlich ja, genau.
Wir haben ja sogar Filme, also auf der Picasa-Webseite von Biertaucher.
Du meinst den weltberühmten
Arthouse-Seifenblasen-Film
beispielsweise?
Ja, genau, der ist sogar auf YouTube, ja, hat immer, glaube ich, noch, er steckt derzeit bei 3 Sehern oder so. Also es gibt durchaus auch Coppola. Filme von uns, ja, absolut. Ja.
Jetzt aber deine Meldungen.
Du hast die Liste.
Ich habe die Liste, okay. Als Master der Liste bestimme ich jetzt, was gut ist und was nicht. Also so ein Horst Jens hat urviel gepostet, was er sich aber nicht mehr erinnern kann. Das war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Da ist ein Florian Kehlwahn und der postet etwas über Kanada, größter QR-Code der Welt
in Maisfeld. Kann ich auch fast nicht mehr.
Okay,
ich habe sie haben irgendwo in Kanada ein Maisfeld gebaut und das Ganze halt so so, dass man von der Luft dann einen QR-Code hat. Kornkreise
waren gestern, wir
genau.
bauen jetzt
QR-Code. Genau, schon mit QR-Codes und keine
Karte. Und jetzt wartet man, bis Google Maps also fotografiert hat und dann
geht's cool, los.
Cool. Okay, ebenfalls ein Florian Kehlwahn. Engineers build Raspberry Pi Supercomputer, Google Plus Posting.
Ja, es gab irgendwelche verrückten Ingenieure, die haben 64 Raspberry Pi aufgetrieben, was aber schon schwierig ist. Und haben die alle zusammengeschalten zu einem Art Supercomputer, also alle vernetzt, SD-Karten rein. Insgesamt hat das Ding dann 1 Terabyte Platz.
Cool.
Und von der Rechenleistung haben sie nicht wirklich was verraten. Ich denke, bei 64 Stück wird das noch nicht sehr viel sein. Wenn man nicht wirklich die Grafikchips anspricht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schnell ist.
Aber wenn sie mal ein paar Schiffsladungen Raspberry Pis zusammenschalten, haben sie dann vielleicht die Kapazität vom Hirn eines Regenwurms oder so, ne? Wenn sie dann nachbauen würden, ist noch alles nicht.
Könnte sein, aber es geht auch anders billiger.
Und den Stromverbrauch von ein paar Atomkraftwerken.
aber cool wäre
es. We can. Apropos, hast du den anderen Hack gesehen, den sie gemacht haben, wo sie einen Raspberry Pi an einem Kindle angeschlossen haben.
Und ja, dieses habe ich nur am Rande mitgekriegt.
Auch ziemlich sinnlos, aber irgendwie muss ich schon noch länger drauf schauen, so E-Paper-Technologie so als Konsolenausgabe zu verwenden.
Ach so, fand dann ich hast schon du eine Konsole nice. Mit langer Nachleuchtezeit? Oder?
Ja, zumindest oder? Musste eigentlich relativ energiesparend sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Kindle genau ist. Und daran den Raspberry Pi sind ja sicher gute
Freunde. Wenn da über jeden Tastendruck dann das neue
Refresh. Aber mittlerweile sind die gut beim Refreshen. Ja. Ja, das ist besser geworden. Das könnte sich fast ausgehen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schon noch nerven.
Nun gut, dann wieder so ein Horst Jens hat gepostet, eine Avaaz-Petition, nämlich, das hat mir so gefallen, bitte unterzeichnen Sie Stop the Corporate Date Star. Also es geht um sein neues ACTA oder SIFA oder aktueller Name der das ist eh immer das Gleiche.
Okay.
Sie haben es aber genannt Corporate Date Star und das ist im US-Kongress, wird da gerade wieder was ausgebrodelt in einer Hexenküche und man soll jetzt schon dagegen unterschreiben. Genau jetzt am Montag läuft, glaube ich, die Unterzeichnungsfrist aus. Aber ich erwähne es trotzdem, weil ich denke, dass avaaz.com eine relativ gute Petitionsplattform ist, wenn man interessante...
Okay,
kennst du die nicht?
Nein.
A-V-A-A-Z.
Okay.
Sollte man überhaupt drauf schauen und sich subscriben bei E-Mail-Adresse und dann kriegt man halt jeden Tag in der Früh seine 4 oder 5 Petitionen gegen das Böse in der Welt zum Unterschreiben und hat so das Gefühl, dass man das dann hat. Holländische Seite, ja. Mhm. Und die haben so angefangen als so Bürgerrechts Petitionsbewegung und haben ziemlich starken Zulauf. Es kostet dich ja nichts, du brauchst da nur hinklicken, er weiß dann schon deine Daten und dann siehst du halt so einen Zähler, so und so viele Millionen haben
interessanter jetzt Ansatz.
Gegen das und das unterschrieben. Ja. Besser als nichts tun. Okay, ein Johannes Zweng, der leider nicht da ist, hat nur geschrieben, hey, damit es nicht so Android-lastig bleibt, das iPhone 5 wurde vorgestellt.
Das ist deine Geschichte, Horst.
Da darfst du jetzt alles drüber erzählen. Ich weiß absolut nicht,
was soll ich, mal Jara,
irgendwas das iPhone zu sagen
ist, das iPhone ist jetzt länger, alles ist besser, Hupe haben sie keine reingebaut.
Keine Hupe.
Du hast eine Zeile nicht. Icons mehr jetzt. Am
ja, also eines kann man schon vielleicht notieren, sie haben sie wieder, was wahrscheinlich den Apple-Janern eh klar war, kein NFC reingebaut.
Ja. Was ja also so, sie brauchen das nicht, oder?
Ja, naja.
Also das Flash von der Hardware. Oder
was? Das wäre zu diskutieren. NFC ist gerade so die Chip-Technologie, Funktechnologie, die eben für Bezahlen irgendwie von manchen Leuten oder Organisationen auch.
Ich finde, da sollten wir eine Anekdote einstreuen, Gregor. NFC ist doch, wenn sich unsere beiden Nexus Google Phones berühren,
andocken, oder? Und dann...
Und wer weiß, da haben wir irgendwann mal versucht, irgendwas per NFC herüberzuschicken und jemand hat so ganz hämisch gesagt, weil es nicht funktioniert hat, ja, Handy 6.
Ja, genau. Naja, NFC wird verhandelt und über Bluetooth übertragen. Findest du das als cool irgendwie als
Ja, Zahl? Ich finde es durchaus interessant. Also der Unterschied zu Bluetooth oder der große Vorteil ist, dass man eben beim Pairing, man hat eben diesen Faktor der physischen Nähe als Sicherheitselement dabei, was eben sonst kein Funkstandard hat, ja, in der Form. Wobei natürlich der Sicherheitsaspekt dann wieder auch fraglich ist, ja, weil natürlich mit gutem Equipment und so.
Ja. Beschränkte Dings, das haben sie über Wi-Fi und so auch gemeint, richtig, manchmal. Genau,
ja. Die Anfangsschmerzen werden schon da sein.
Ja. Versuchen wir spontan. Entschuldigung, also, seid ihr von dieser Gen-Konferenz?
Hey, servus,
hallo. Gen-Konferenz.
Das war jetzt ein Live-Kussgeräusch im Podcast, bitte. Können Sie was erzählen davon? Wir podcasten gerade
Bierdorfer Podcast. Ja, wolltest du was erzählen? Was ist denn von der Konferenz
genau, überhaupt? Genau, weil das sind so coole Vienna Game AI.
Hast du nicht davon gewusst? Bist du nicht hier wegen der Game
AI? Nein, ich bin nicht deshalb hier, tut mir leid.
Ah, okay.
Ich bin wegen Podcast hier. Aber sprich doch zu uns, was ist das?
Was tun Sie da? Also die... Heute und gestern war ein Workshop, da bin ich nicht dabei gewesen, also ich bin heute nur zum Socializen da gewesen, weil wir hatten jetzt gerade eben die Reception und die nächsten zwei Tage die Main Conference zur Game AI. Game AI steht für Game Artificial Intelligence.
Okay.
Und also normalerweise ist die irgendwo in Europa, Paris und sowas, heuer zum ersten Mal in Wien. Sehr cool.
Es geht um künstliche Intelligenz zu spielen.
Mhm.
Okay.
Ist das live?
Nein, wir senden es erst
nicht. Wir sind sowas von offline.
Also aber wir zensieren nicht. Okay. Tut es einmal zusammen, dass wir euch da wirklich live dabei haben. So.
Ja, wir waren heute nicht...
Sehr gut, super.
Wir waren heute nicht auf der Konferenz. Heute war nur ein Workshop.
Aber ihr wisst immerhin, worum es geht.
Ich wundere mich, dass du nicht dabei bist.
Ja, ich wurde nicht genug eingeladen oder so.
Also
oder?
Okay, es ist ja spezifisch mit Artificial Intelligence, aber...
Ich wurde auf irgendwas von dir eingeladen, aber das hat, glaube ich, mehr mit Grafik zu tun gehabt. Kann das sein?
CG-Meetup?
Ja, ich glaube... Pixel.
Zu Pixel, ja.
Aber da hätte das Eintritt was kostet und dann...
Na gut, aber wir haben zum Beispiel...
Das muss Volunteer sein.
Nein, aber für dich wäre interessant,
eher
Der EduTrack, Educational Track,
ja, cool.
Auf der Pixel, der ist umsonst, der ist für alle frei. Der ist am Samstag, am 6. Und dann haben wir eine Party. Am 6. Wow. Genau, so am 6. Okay. Wo dann alle Speaker und die ganzen...
Es ist voll störend, dass ich das jetzt hier im Podcast abhandle, aber wir tun uns kommunizieren, okay? Ich werde extra wegen dir in Facebook rein.
So
nein, das schneiden wir nicht.
Das stimmt.
Wir sind schon... Wir sind jetzt Folge 70, wir schneiden gar nichts mehr. Ja, super. Also ich gratuliere euch. Ihr seid jetzt live im Bierdorfer Podcast. Wollt ihr unseren Hörermassen irgendwas sagen? Also vielleicht eure Eindrücke von drinnen. Ihr wollt jetzt volontieren oder ihr wollt nur so
Nein, wir sind auch bei der Konferenz dabei.
Ach so, schon.
Aber halt eben erst morgen und übermorgen.
Und jetzt habt ihr es vorgefühlt, oder?
Genau.
Okay, und ihr seid kommende Spieleentwickler, nehme ich an, die ganz heiße AI-Konzepte haben. Zum Beispiel Multiplayer, keine AI-Programmierung. Oder? So ein Scherz.
Also Thomas und Alex.
Ja, den sehr böse geschaut.
Thomas und Alex sind beide ebenfalls TU-Studenten, ja. Informatik.
Genau, wir sind Medieninformatik dabei.
Cool.
Und schauen einmal in die Industrie rein.
Achso, ihr tut da so.
Genau. Wir lassen uns noch beeinflussen.
Zukünftige Chefs auschecken.
Genau.
Okay.
Und dann welche Position wir später mal haben.
Aber ihr habt kein Megaprojekt, das ihr dann morgen der Welt zeigen werdet. So.
Das ist noch geheim, das kommt erst morgen.
Das ist noch zu geheim, okay.
Genau.
Na gut, und du?
Willst du jetzt noch was über geheime Projekte herauslocken?
Nein, das ist jetzt ganz ein böser Insider-Scherz. Ich habe das Vorurteil, dass sie, wie soll ich sagen, gar nichts mehr, das sage ich nicht. Dann sprich bitte, was ist dein
Name? Ich weiß ganz genau, was ich mache.
Also das stellst du dich vielleicht kurz vor.
Hallo, ich bin Mary.
Und zwar nicht Mary, sondern die Mary aus Wien. Und wenn man in Subotron geht oder zu irgendeiner informatiklastigen Veranstaltung in Wien, dann trifft man auf jeden Fall die Mary. Und die tut auch sehr dafür sorgen, dass die Leute miteinander die Hände schütteln und die richtigen Leute miteinander reden. Sind ja alle Nerds, ne? Die trauen sich das nicht. Die sind hier und dann, das war der Stallman gewesen oder so. Ja, also die Mary ist sozusagen ein wichtiger Fakt, Wirtschaftsfaktor für die Wiener Game-Industrie.
Wow,
kann man durchaus sagen, ja. Und sprich, Mary, was ist dein Eindruck von der Konferenz?
Ja, die Leute sind halt super in ihrem Gebiet. Und es ist eine sehr spezielle Konferenz. Aber ich freue mich drauf. Morgen fängt es an.
Okay. Und gibt es irgendeinen Public Track morgen, also wo man ohne Eintritt hinkommt? Oder?
Nein, leider nicht.
Also man muss es lohnen?
Ja.
Und wie viel?
Für Studenten war das 48 Euro im Early Bird, aber wenn du On-Site das kaufst, dann sind es 69 oder so.
Okay, also 70 Euro und dann darf man dafür zuschauen.
Genau, als Student.
Als Student. Tja.
Ist nicht so schlimm, ist günstig, sehr günstig. Ich meine, die Pixel ist teurer.
Die Pixel ist teurer. Kannst du vielleicht von der Pixel erzählen, wenn wir schon da
sind? Ja, die Pixel. Ja, wann wir haben ja eigentlich ein Pixel Conference Organizer Team hier. Also
ihr seid die Pixel Organizer.
Alex ist ja auch, Thomas ist im Organizing Team und Alex wird volontieren auf der Pixel 7.
Super.
Wo findet es statt und was ist es?
Genau, die Pixel ist die Konferenz für Computergrafik und Animation in Wien, die jährlich stattfindet. Wir haben letztes Jahr in etwa 500 Besucher gehabt und heuer findet sie statt vom 5. Oktober bis zum 7. Oktober. Wir haben die ersten zwei Tage haben wir eine Konferenz, am dritten Tag haben wir das Computer Animation Festival von der SIGGRAPH und von der Prias Electronica. Und also die ersten zwei Tage Talks und Workshops und Speaker und EdoTrack. Und das Ganze am dritten Tag eben das Animation Festival von der SIGGRAPH von der Prias Electronica, wo wir im Kino sind.
Da gibt es ja verbilligte Karten.
Genau, da gibt es auch Karten nur für das Animationsfestival und zwar im Künstlerhaus Kino. Und
zahlt sich das aus für den, wie soll ich sagen,
ich würde eher empfehlen, alles anzusehen.
Okay.
Und so die ganze CG-Branche, Games-Branche und Animationsbranche in Österreich zu kennenzulernen und die Leute eben auch kennenzulernen, die in der Community sind.
Also wenn man die wirklich hippen, kreativen, coolen kennenlernen will, ne?
Ja, es sind nicht nur die Kreativen dort. Also wir haben auch 50% unserer Talks sind auf jeden Fall Games-Talks. Mhm. Und wir haben zum Beispiel von Crytek jemanden, von Mafia 2 jemanden, sogar zwei. Und den haben wir noch Cliffhanger, die gerade in Crowdfunding sehr gut sind. Oder wer kommt noch? Mr. Rossi, wie heißt der nochmal? Signor Rossi, der Developer von Signor Rossi. Mr. Rossi.
Mr. Rossi sucht das Glück, oder?
Genau, Mr. Rossi sucht das Glück, genau. Der kommt zum Beispiel auch, ist einer unserer Keynote-Speaker.
Yeah.
Das Programm ist voll. Wir haben immer große Speaker, große Legenden.
Und Bonus ist, man trifft auch dich dort, ne?
Nicht nur mich, natürlich die ganze Community.
Cool.
Okay.
Apropos noch was anderes zum Abhören, andere Veranstaltung noch, habt ihr mitbekommen, Subotron hat ja auch...
Genau, diesen Donnerstag ist wieder Subotron.
Immer ein ganz tolles Thema diesmal, ne?
Tablet, glaube ich.
Zu Tablet?
Tablet Games. Ich weiß jetzt leider nicht.
Ich verwechsel es, glaube ich, mit der letzten Subotron.
Subotron hat ja auch eine Veranstaltungsreihe jetzt im Rahmen vom Slash Filmfest. Da kann man sich Computerspielumsetzungen anschauen und es gibt auch eigenes Partyprogramm im Rahmen von Subotron und am Slash Filmfest.
Also, es wird Zeit, dass wir einen Fulltime-Biertaucher-Sponsor finden, der uns freistellt von so ermüdenden Real Life, damit wir nur noch tolle Reportagen machen können. Ne?
Ja.
Also diesen Donnerstag beim Subotron Pro Games, Märkte der Games-Industrie, Smartphone und Tablets.
Spannend.
Okay, wenn wir euch zwei schon da haben, ihr seid waschechte TU-Studierende. Ja. Wollt ihr da, also wie schon mehrere Semester oder habt ihr ganz frisch angefangen?
Also jetzt geht es dann ins dritte Semester.
Also jetzt also schon Veteranen. Könnt ihr irgendwas sagen, wie ist denn das jetzt so, wenn man fürs Medizinstudium nicht qualifiziert genug ist und so? Ich habe gehört, es gibt es auch bei der TU Aufnahmetests und so und das ist doch eher hart. Wollt ihr vielleicht irgendwas sagen? Wir haben so junge Hörer, die computerbegeistert sind, 18, die maturieren jetzt bald. Ist das was Gutes, auf die TU Wien zu gehen oder sollte man das lieber nicht tun? Was ist eure Meinung nach drei Semestern?
Na, die TU ist schon sehr gut.
Ist schon sehr gut.
Ich würde schon sagen, aber man muss halt sich sicher sein, dass es einen interessiert, weil man muss halt doch irgendwie Durchhaltevermögen zeigen in einigen Fächern. Und wenn man das nicht hat, dann ist es nicht so gut. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert,
okay,
wenn man eben irgendwas mit Computern zu tun haben möchte oder Informatik vor allem.
Ja. Wir sind gerade zur Zeit so das Dropout am Anfang. Ist das noch immer Analysis oder so in der Richtung oder Systemprogrammieren? Was war denn? Was ist denn gerade zur Zeit?
Ja, das ist das im zweiten Semester jetzt. Das ist Algebra und diskrete Mathematik im ersten Semester. Ja.
Schmerzen. Also mein Vietnam-Trauma weiter aufreißen.
Ja, sicher gibt es ein paar Fächer, aber ich glaube, es kommt halt immer auf die Person drauf an, was einem liegt.
Ja,
und dadurch ist es halt immer sehr unterschiedlich, aber es ist generell ziemlich hohe Dropout-Quote bei uns gewesen.
Mhm.
Also.
Ich glaube, es ist halt tough, weil du einfach nur diese drei Chancen hast und dann war es das sozusagen im ersten Semester. Und du musst das erste Semester halt völlig fertig machen, dass du im dritten Semester normal weiter studieren kannst.
Ja, das ist eine Härte, die erst dazugekommen ist.
Genau, ja. Und das behindert aber doch einige Leute. Das heißt, ja, du bist dann einfach immer mal, stehst du vor, dir fehlt noch eine Prüfung und du kannst du trotzdem nicht weitermachen. Das heißt, du musst dann einfach Soft Skills machen oder sowas.
Ja, also das ist halt Verschulung irgendwie vom System her.
Jetzt ganz böse gefragt, wenn man jetzt als Frau Informatik studiert auf der TU Wien, ich meine, haben die dann schon so getrennte Toiletten oder wird man da in den Stadtpark geschickt und so? Oder dann kommen auch so Leute, oh, eine Frau, darf ich dich berühren? Oder, also die das noch nie gesehen haben, so die frisch aus ihrer Nerdhöhle kommen oder...
Sagen wir es mal so, es gibt schon, also erstaunlich viele Frauen, unter Anführungszeichen. Also ich habe mir weniger erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weniger Frauen.
Weniger Frauen, ja. Aber es sind alle super nett. Auch wenn man jetzt, weiß nicht, das typische Nerdbild vor sich hat, sind alle voll okay.
Also das ist richtig, was jetzt alle Nerds sind zu dir super nett als Frau.
Ja, ja, also ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen mit dir gehabt.
Passt. Thomas, als Nicht-Frau, also als Mann.
Wie ist ich habe auch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Auch als Mann, also auch nicht erfahren auf der TU. Und du hast nicht gefunden, boah, da riecht es nach Testosteron, da ist 99% Männeranteil. Oder das, wie halte ich
nein,
das
es ist
aus?
Auch nicht so, dass man jetzt, dass man jetzt in den Hörsaal reinkommt und man sagt, das sind jetzt nur Nerds, du sagst, das sind jetzt alles Hexenmeister des 90. Levels, sozusagen, das sind noch Normalsterbliche da.
Okay,
das ist nicht so extrem. Das ist ganz gute Stimmung eigentlich.
Also du studierst gerne Informatik? Also?
Doch, ja, natürlich.
Okay.
Ich glaube, was du meinst mit den 99% ist bei technischer Informatik.
Okay.
Das differenziert sich dann aus.
Na gut, dann danken wir euch für diesen Spontanbeitrag.
Danke gleichfalls.
Ja, danke euch.
Sollte morgen online sein, biertaucher.at.
Ciao.
Dann müssen wir
Spaß noch.
Ciao.
Halt mir wegen der Pizza.
Mach ich da, ja? Okay, viel Spaß. Ciao. Ich brauche mich nicht. Also.
Entschuldigung.
Nichts.
Es wird nichts verletzt, euch nichts. Bitte.
Tut mir leid.
Ich hoffe, das Mikrofon war da.
Ciao.
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 Servus. Ciao,
servus. Servus.
Also das Peinliche, ich habe versucht, die Mary zu küssen und ihr einen Knopf, wie heißt das, wenn man
du so
einen
Headbang... Du musst nicht alles erzählen.
Ja, sie ist zu Boden gestürzt und hat ihre Mütze
so in die Länge ziehen und
bitte,
genau
erklären. Okay. Ja, passt.
Nächstes Mal die Kamera.
Ja, ja.
Thiemann.
Okay, Thiemann, schön. Danke.
Nein, ich halte es da hin, damit du...
Bist du deppert? Also ich kann da jetzt nicht wischen, ich muss da auf dieser Taste. Du
kannst schon, aber ich habe
da keine. Was haben wir da? Ein Gregor Bridung hat was geschrieben. Ich glaube, dass er root ist, das wissen wir eh schon.
Das nein, das ist, dass ich Ubuntu Beta 1 installiert habe.
Bitte, ja, bitte, Gregor. Du hast Beta...
Nein, es ist eh ganz schnell abgehandelt. Ich bin ja immer sehr neugierig und bin eigentlich schon ab der Alpha 6 immer bei den neuen Ubuntu Releases dabei. Und jetzt habe ich bis zur Beta 1 zugewartet und jetzt drauf installiert. Es gibt noch nichts zu sagen. Irgendwie so Beta 1, das Unity, dieses Default-Oberfläche von Ubuntu, war zerschossen irgendwie in der Beta 1. Das hat mich wieder dazu gebracht, dass ich wieder mal die Gnome Shell ausprobiere.
Die Gnome Shell. Und neues Ubuntu ist Gnome Shell kompatibler oder kann man das noch nicht so sagen?
Das kann man so nicht sagen. Es ist komisch. Es ist dann irgendwie, fühlt sich komisch gemischt an. Weil du hast dann schon so im Hintergrund die Systemdienste von Ubuntu laufen, wo ein paar Sachen halt ablaufen, die schon noch Unity zugehörig sind. Deswegen lieber aufs Gnome-Ubuntu warten, wenn man wirklich eine Gnome-Shell benutzen möchte, würde ich mal sagen, haben sich ein reineres Benutzungs...
Oder Arch verwenden.
Oder Arch verwenden, ja. Beispielsweise, es muss echt nicht immer Ubuntu sein. Und ich bin noch gar nicht überzeugt. Und jetzt funktioniert es wieder nach ein paar System-Updates, das Unity... Es ist noch zu früh, um irgendwas zu sagen. Große, mutige Designentscheidungen haben sie nicht gemacht. Was ich noch immer genial finde, ist dieses Hut. Dieses, dass man, wenn man Alt drückt in Programmen und dann den Anfang von Befehlen eingibt, wie zum Beispiel beim Audacity einblenden und so, dass man da ziemlich schnell sich entlang handeln kann. Das finde ich
das Beste, was sie reingebaut haben. Ansonsten wenig aufregend.
Und weiß man schon, wann das Ubuntu offiziell rauskommen wird? Ende Oktober? Oder
ich glaube, das muss im Oktober sein.
Mit 10
das
ist immer die Version.
Jahr, genau, richtig. Ist wieder kein Long-Term Release auf jeden Fall.
Und du hast dann wieder zurück installiert oder du bleibst jetzt auf deiner Beta?
Ich bleib das durch, die ist also schon so wackelig, die Kiste, ja, und
also
die drehte ich dann durch bis zum nächsten stabilen Release und dann überlege ich mir, was passiert oder was nicht. Brauche ja nicht wirklich. Ich finde ja, stabile Betriebssysteme sind bewährt.
Langweilig.
Solange die Konsole noch hochgeht oder zumindest, wenn man vom X-Server wegschalten kann auf ein Text-Terminal, ist doch alles gut.
Genau. Ja, dann kannst du ja wirklich so Arch ausprobieren oder so, immer Bleeding Edge.
Ja.
Dass jeden Tag die Chance, dass du was zerschießt.
Das ist, kommt aber ziemlich selten vor.
Ja,
stimmt, ja. Na gut, also ich komme jetzt, das ist ja einer der seltenen Podcasts, wo wir wirklich der Reihe nach die Meldungen durchlesen. Normalerweise tun wir sie größtenteils ignorieren.
Ja, schon. Aber das machen wir schon. Wir machen
eh. Okay. Kommen wir richtig schlecht vor. Okay, haben wir hier ein paar übersprungen, ja. Nun gut. Politmeldung, Abstimmung ist auf. Ja, zwei Politmeldungen. In Frankreich gibt es so eine Three-Strikes-Behörde und. Ist der erste verurteilt worden, und zwar zu 150 Euro Geldstrafe. Und dafür haben sie eine ganze Behörde braucht, die sozusagen das tut. Und in der EU hat es jetzt eine Abstimmung erfolgt über verwaiste Werke. Das ist das, was in Amerika dem Fair Use entspricht, was es in einem europäischen Kontext nicht gibt. Das ist auch einer der Gründe, warum die amerikanische Wikipedia bunt ist und die deutsche keine Bilder hat. Mhm. Weil du einfach bei uns nicht die gesetzliche Möglichkeit hast, in einem gewissen Rahmen Bilder zu verwenden und dann zu argumentieren, das war ein Fair Use. Ganz konkret das Titelbild von einem Computerspiel. Und da haben sie jetzt versucht, das Gesetz anzupassen. Die Konservativen haben aber, sehr dagegen opponiert. Und es ist jetzt ein Kompromiss rausgekommen, der im Ende keine volle Rechtssicherheit bietet. Es gibt jetzt zwar so eine Möglichkeit über verwaiste Werke, dass du sagst, das ist verwaist und dann darfst du es nach einer gewissen Frist publizieren. Allerdings, wenn dann doch noch ein Rechteinhaber auftaucht,
dann wird das wieder aktiv.
Ja, und vor allem, der kann dann zurückklagen. Ne? Also das heißt, das wird Bibliotheken und alle möglichen anderen Institutionen, die jetzt mit verwaisten Werken was anfangen nicht wollen.
Nach einer wirklichen Verbesserung.
Nein, ist auch nicht wirklich eine Verbesserung. Aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Okay.
Ich bin nicht sicher.
Das ist eine schöne Meldung von der Future Zone. Also es gibt einen schönen TED-Talk, den ich verlinken werde. Da stellt eine Dame aus Kanadierin aus dem Libanon, stellt Little Bits vor. Little Bits soll das neue Lego der Elektronik werden. So, du kennst es?
Was ist denn Little Bits nicht? Aber ich habe auch die Story gelesen.
Okay. Genau. Sollen wir es nacherzählen oder?
Ich will es nicht. Einfach.
Technik-Lego. Okay, ja, schaut es euch an, wir werden es verlinken, so kleine Elektronikbauteile. Future Zone hat es getestet und für zu teuer befunden. Florian, Future Zone hat ja lang gebraucht, um auf die Sicherheitslücke aufmerksam zu machen. Jojo.
Das hatten wir eigentlich letztes Mal schon, mehr oder weniger, dass WhatsApp ja ziemlich unsicher ist von den Login-Sachen, weil man immer umgedreht nimmt bei manchen Handys.
Wird auch ein Podcast, wo man es zuerst erfährt.
Und alles mögliche. Ja, ich fand es nur interessant, dass dann in den Kommentaren eigentlich immer nur WhatsApp verteidigt wurde und immer gemeint wurde, ja, man braucht nicht immer drauf rumhacken und es ist so fies und alle anderen sind ja auch so unsicher.
Die Leute nehmen das teilweise sehr persönlich.
Ja, aber wenn die dann vergleichen, wie wenn Facebook, Google Talk oder ähnliche so unsicher sind, dass sie Sachen machen, die eigentlich ein HTL-Schüler wissen müsste, dass man sowas nicht macht.
Ärgerlich.
Genau solche Fehler drin haben, dann weiß ich nicht, warum man sie verteidigt. Ich finde solche Sicherheitslücken nur peinlich.
Ja, definitiv. Generell ist es mir nicht ganz klar, dieser Hype um WhatsApp herum, warum das.
Ja, warum? Das ist, ich glaube,
laut Johnny, weil das so viele Leute benutzen, oder?
In seinem Beruf. Naja, du viele Leute findest vielleicht, ja.
Also naja, andererseits, SMS kostet mich eigentlich auch nichts. Hat man eh überall dabei. Und bei WhatsApp, da kann man wahrscheinlich noch andere Sachen ranhängen.
Du kannst aber wahrscheinlich einfacher noch Bilder und anderen Content dazu
hängen. Ah, okay.
Wie gesagt, mir ist es auch nicht ganz
dafür,
klar.
Dass er dann das Telefonbuch gleich hochlädt von allen Leuten, was nach Gesetzen auch schon wieder kritisch, glaube in Deutschland ist es illegal, bei uns weiß man es nicht.
Nun gut, dann Florian, du wolltest einen Erfahrungsbericht über BitLove machen und dann sagst du endlich ein freies Tablet.
Ja, genau. BitLove, das haben wir ja mal kurz angesprochen gehabt einmal.
Tim Bridloff hat ja irgendwie ein neues Projekt gehabt, dass man über BitTorrent doch Podcasts verteilen kann.
Soll jemand das finden? Genau.
Weil bei großen Podcasts das ist extremer Traffic, der darüber geht, wenn man sich anschaut, Chaos Radio oder so.
Ein Biertaucher beispielsweise.
Oder Biertaucher, so viel wie wir Traffic haben. Deswegen habe ich mir das jetzt angeschaut, ob wir das vielleicht auch verwenden können. Es schaut ziemlich aufgeräumt aus, es ist eine schöne Oberfläche, steht dabei alles 100% Open Source.
Hey.
Man hat die Flutter-Integration drin, sie sieht auch selber für einen.
Das ist eine Art BitTorrent für Podcasts, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Okay. Das Einfache dran, also es ist extrem auf Einfachheit gemacht. Das war auch dem Britoff ziemlich wichtig, weil ja, ein Nicht-Nerd, der einen Podcast macht, sollte er einfach so das verwenden können.
Meinst du eigentlich dem Mario erklären können?
Ne? Naja.
Wie gesagt, ja. Also im Grunde musst du nur einen Account anlegen, den bestätigen, dann kannst du musst nur angeben, Name von irgendeinem Podcast, irgendein Kürzel halt und einen Feed von deinem RSS-Feed. Auf OK klicken, dann ist er mal private, den kannst du dann freischalten und das war's. Dann erscheint er im Ganzen in diesem Feed auf der Hauptseite, immer wenn das Neues rauskommt, wird automatisch von deinem
Feed rausgeladen. Und hast du versucht, Biertaucher schon da drauf zu tun?
Ich habe ihn mal hochgeladen auf Private, wir müssen nur noch Public schalten.
Ja, schalte in Public, ey.
Passt, mache ich nachher gleich für die neue Folge.
Perfekt, ja.
Folge 70 kann man dann gleich über BitTorrent laden.
Damit du BitCoin, Andreas, wirklich streamst, den ganz vielen Podcatcher.
Ja. Richtig, ja. Und damit ihr eure Hostingkosten einmal...
Die werden ja dadurch nicht billiger.
Ja, wir haben
die zahle ich sowieso, aber unser Ego abgefeiert. Steigt, wenn wir noch mehr Downloads haben.
Und das Praktische ist mit den Downloads, man sieht ja auch gleich, wie viele Downloads waren.
Und vielleicht werden wir mehr geflattert, ne?
Naja, wir sollten, Flutter habe ich dir geschrieben, wir sollten den Flutter-Feed noch ein bisschen schön machen, weil sonst erscheint er nicht direkt drin.
Okay, dann komme ich zur vorletzten Meldung, die ist Amazon.
Was ist die letzte?
Nachrichten machen. Ja, das aber es sind machen. Zwei Sendungen von mir, zwei Dings von mir, die ich dann noch ganz lang auswalze.
Wirklich? Ah,
jetzt habe ich aber mein Tablet noch nicht.
Es ist nicht schon, ist nicht schon Zeit, langsam.
Sagst du immer, ich spare mir immer das Gute zum Schluss auf und du...
Das böse Uhr vertreibt die liebsten Gäste. Naja, passt schon. Wir können noch weiter
podcasten. Dann
sie ist Edelmacht.
Passt noch 5 Minuten.
Genau. Jetzt sparen wir das jetzt auf. Ja, mal schauen, was ich noch aussehe.
Also bitte, weiß Jing, über das freies Tablet.
Ja, also Sie meinen zumindest, dass Sie das erste freie Tablet haben. Ich gab ja dieses KDE-Projekt. Das ist irgendeine Sarisen.com. Das ist dann, die machen auch Desktops und Laptops mit Linux vorinstalliert und möglichst frei alles. Die haben jetzt auch ein Tablet, das ist rausgekommen das gibt es schon für $350, glaube ich, die billigste Variante ohne Zubehör.
Okay.
Das ist ein Android-Tablet auf CyanogenMod. Wie ist es auch immer, das heißt?
Ja, genau.
Ja, genau das. Neun aufbauend.
Was für Kiese.
Keine Ahnung, wie es ausschaut. Ja, ist so ein 9, irgendwas Zoll großes Tablet halt mit ziemlich vielen Anschlüssen, SD-Kartenleser und USB-Anschlüsse für Erweiterungen.
Das ist von denselben Typen an oder so ein anderes Projekt, was jetzt ist?
Das ist das Tablet von Sarisen.
Ah, okay,
das ist dieses freie Ding mit einem Android drauf. Aber sie arbeiten noch an anderen Systemen. Es ist nicht gelockt oder ähnliches. Man kann auch andere Betriebssysteme installieren.
Ja, sie arbeiten portieren. An Ports, habe ich
gelesen. Ja, also sie fördern das auch, dass man Systeme portiert drauf. Ja, das Ganze hat 1 GB RAM, glaube ich. Ein IPS-Panel, also schöne Technologie dahinter, leider wenig Pixel. Ich glaube nur 1024x768. Ist für einen 9 Zoll jetzt keine gute Pixeldichte, aber
ja. Ist halt schwierig wahrscheinlich mit so einem Projekt ranzukommen, wo die ganzen super Giganten
Pillow-Tablets besonders den Preis, der Preis wird ja immer wieder gedrückt. Wenn die für $350 sowas anbieten können, ist schon nicht schlecht.
Eben, das will ich mir auch überlegen. Also ich habe mir die Website durchgelesen und habe gedacht, das ist wie ein warmer Sommerregen. Ich meine, es hat ja im Webstandard heute die Story gegeben, das ist die Anschlussgeschichte, dass die ja die zwei neuen Tablets, die kommen auch die
Kindle
einer...
Kindle 2 oder irgendwas, ja.
Genau, der Kindle HD, der 7 Zoll hat, der ist so ein bisschen Angriffspunkt für das Google Nexus Tablet und dann noch ein 8,9 Zoller, der HD 8,9 Zoll heißt der. Ja, nicht sonderlich toller Marketingname, aber wurscht. Und da ist heute die Story rausgekommen, dass die ersten Leute die Geräte in der Hand gehabt haben und der Bootloader ist abgesperrt. Das heißt, digital signiert auf böse abgesperrt. Und ich habe mir gedacht, Mann, einmal eine Zeit, wo man sich das nicht antun muss und das nicht unmühselig aufhackern oder Ding, sondern einmal eine Hardware wieder haben, die mit einem kooperiert.
Ich meine, ich finde ja allein schon die Google-Präsentation für den Nexus Q, wo sie dann Applaus bekommen, Szenenapplaus, dass die Hackability großartig ist. Ich meine, allein das Wörtchen Hackability impliziert halt, dass man das Ganze aufhackern muss, was eigentlich nicht im Sinne... Naja, ich habe mich über Amazon heute geärgert. So, jetzt darfst du, Horst.
Jetzt kriege ich das Mikro auch. Aber ihr bleibt schon noch da, ihr lasst mich nicht mehr leider. Er geht prompt weg, wirklich, der Gregor. Ja, ja. Okay, also ich wollte, falls der Gregor zuhört, ich war im Kino und habe mir angeschaut, das Schwein vom Gaza. Unseren Film über Gazastreifen. Ein Fischer, der dort ein Schwein fängt und dann halt es schafft, sich sowohl bei der Hamas oder der regierenden Gaza-Behörde als auch bei den Israelis und eigentlich so ziemlich überall unbeliebt zu machen, weil ein Schwein ist kein, in beiden Religionen kein reines Tier. Mhm. Und der Film ist, soll eigentlich eine Komödie sein, aber es ist halt ein Vehikel, um sozusagen dem Kinogeher die Probleme vom Gazastreifen näher zu bringen.
Also mit bitterem Lachen eigentlich.
Ja, eigentlich schon. So ein bisschen, ja, ja. Also eine schwere, eine eigentlich unverdauliche Problematik, die du auch rational nicht erfassen kannst, versucht in einem Film zu transportieren.
Ja, interessant.
Und ich kann den Film sehr empfehlen, also hat mir sehr gefallen, auch wenn du es nicht auf Problemfilm aus bist, so einfach nur am Film sehen willst. Bezeichnenderweise, sie haben ihn in Malta gedreht und das ist größtenteils nicht vor Ort, aber trotzdem das, was man sieht, ist genug, dass man sich einen Eindruck verschafft.
Okay, wo hast du ihn angeschaut? In welchem Kino?
Im Cine Center in der Roten Turmstraße, genau. Auf Deutsch. Und ja, gesagt, Empfehlung, ich werde ihn jetzt nicht spoilern. Handlung ist schnell erzählt. Mhm. In diesem Zusammenhang aber sollte man vielleicht etwas erwähnen, weil es genau die Schnittstelle zwischen Politik und Technik betrifft, die mich extrem interessiert, nämlich die Innocence of Muslims. Ihr wisst was? Nichts. Wahnsinn. Ja.
War das komische YouTube-Video?
Das war das komische Video, wegen dem
ich habe es nie gesehen.
Laut jüngsten Zähler ca. 7 Leute schon umgebracht wurden, also bei diversen Anschlägen und Tendenz steigend. Und,
müssen wir das mal anschauen, weil ich kann
mich vorstellen, dass das so beleidigend ist. Ich werde es verlinken auf die Bierdacher Podcast-Seite.
Beleidigend ist, dass man Leute umbringt für den Scheiß.
Du sagst es, man muss das vorhaben. Ja. Der Film ist urschlecht, wirklich urschlecht. Ist eigentlich eher eine, also ich würde sagen, eine Autobeleidigung der Filmmacher. Also, es wirkt einfach so, als hat da jetzt irgendeine engagierte Kirchengruppe, die mit ein bisschen mit CGI herumspielt, halt irgendwas zusammendreht. Ne?
Okay.
Ja. Und es gibt andere Filme, die sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen, zum Beispiel Submission. Das ist dann, wegen dem ist der Theo, also der Regisseur, erstochen worden in Holland von einem Attentäter. Und die, Ali Hirsi, also die eine Freundin von ihm, hat dann auswandern müssen wegen den Morddrohungen. Und der ist eigentlich eher intellektueller gemacht. Also da geht es um die Gewalt gegen Frauen im Islam. Und bei diesem Innocence of Muslims, also es ist nur ein Ausschnitt, möglicherweise macht der ganze Film mehr Sinn. Also er fängt noch relativ an, dass man es mitverfolgen kann. Also es ist eine Szene in einer anscheinend arabischen Staat, alles halt mit verkleideten US-Schauspielern und dann so ein muslimischer Mob läuft herum und verwüstet ein Krankenhaus.
Davon gesehen, das ist echt schaulich.
Und dann fragt halt eine Frau, warum tun sie das? Die Frau ist nicht verschleiert, also ich nehme an, das ist eine koptische Christin oder eine Nicht-Muslimin und dann erklärt ihr halt ein Mann, ja, um dir das zu erklären, muss ich ausholen. Und dann gibt es so eine Art Rückblende und dann sieht man das Leben von Mohammed, wie er ein junger Kerl war und wird halt dann eine Beleidigung an die andere gereiht, wobei die man muss wahrscheinlich extrem überzeugter Moslem sein, um die Beleidigungen zu verstehen. Also ich habe es nicht verstanden. Der Darsteller ist ein Gay-Porno-Darsteller, der dann auch sich vom Film distanziert hat prompt. Die Hälfte des Audios ist drüber getan. Also du hörst sie sprechen und dann sprechen sie plötzlich mit einer ganz anderen Stimme, weil das nachsynchronisiert wurde. Und die einzige Szene, die ich jetzt irgendwie toll gefunden habe, war so eine Wüstenszene, wo sie auf Pferden oder Kamelen reiten und so Staubfahnen dabei aufwirbeln und sie reiten da soll den Dschihad, dann denkt man sich, ja, super, Wüstenfilm.
Das haben sie wahrscheinlich irgendwo rausgeschnitten und gefladert aus einem anderen Film, oder
sind das dieselben Leute? Ich weiß es nicht, weil in der interessanten Wüste, die jetzt also 600 nach Christus spielt, sind lauter Fahrzeugspuren drinnen. Ja. Das haut hinten und vorne haut es nicht hin. Ne? Und ja, und die Moslems sind halt alle urblutrüstig und unterhalten sich drüber, was mit den Kindern machen in den eroberten Städten.
Ja, ist ein Blödsinn, muss man auch nicht fertig erzählen, weil es strotzt jetzt schon von den Nazis Einstellungen rauschen mir jetzt auch schon die Ohren.
Ja, es ist einfach so, wie wenn du jetzt irgendwelchen 14-Jährigen eine Kamera gibst und sagst, macht jetzt einen Film für einen...
Gibt es den Film eigentlich wirklich oder ist das nur dieser YouTube-Teaser?
Nein, der YouTube-Teaser ist sozusagen veröffentlicht und es gibt einen Film dahinter und ich glaube, irgendwelche Rechtsradikalen und Gruppen bemühen sich, den in voller Länge zu zeigen und kriegen schon Zensurvorschläge sowohl von der amerikanischen als auch der deutschen Regierung, die halt Angst um den sozialen Frieden haben. Also Zusammenfassung, es war noch nie so technisch einfach wie jetzt, weltweite Krisen auszulösen. Du musst wirklich nur ein extrem schlechtes Video drehen und auf YouTube stellen. Ja, leider wirklich sehr viel Lärm, weil es auch Anschläge gibt und so. Und halt interessant, es löst in dem Zusammenhang eine Zensurdebatte aus, ganz konkret auch bei uns. Also in Deutschland jetzt schon hat der Innenminister Google kritisiert, dass sie das YouTube-Video nicht runtergenommen haben von ihrer Seite. Ich nehme an, bei Österreich wird das auch früher oder später passieren.
Okay, aber Google nimmt, also von YouTube nehmen sie es immer schnell runter, solche Sachen, wenn es reportet wird. Meistens.
Ja, aber es Copyright ist.
Oder ja, aber es geht, du kannst es explizit reporten, wenn als geflaggt hast. Auch explizit gegen irgendwelche Hasspredigungen oder irgendwas halt gegen Religionsgemeinschaften oder so. Okay. Du kannst wirklich fein abstimmen, gegen was, dass irgendwas rassistisch ist oder gegen Religionsgemeinschaften speziell. Gibt es theoretisch die ganzen Meldeunterstufen.
Also ich werde versuchen, ob ich irgendeinen bekennenden Moslem vor das Mikrofon kriege für nächste Woche, was er dazu sagt zu dem Ganzen, falls er sich das überhaupt intellektuell antun kann, das Video anzuschauen, weil es einfach schlecht ist. Also es ist... Ja. Damit haben wir das Thema
sehr traurig
gesprochen. Ja, traurig. Aber okay. Das ist blöd, jetzt haben wir so einen traurigen Schlusspunkt.
Tschüss. Ja, mach mal schnell Schluss, würde ich sagen. Oder noch ein lustigeres Thema am Ende.
Bitte schön, hast du das?
Nein, leider nicht.
Ach so. Hat jemand ein lustiges Thema? Okay, das war jetzt taktisch. Also ich muss mal merken, traurige Themen zuerst. Oder in der Mitte vielleicht.
Ja.
So eingeklammert von langweiligen Tech-Themen. Das ist geil. Ja, auch schlecht.
Ja, wir überlegen uns fürs nächste Mal.
Auf jeden Fall zum Abschluss, liebe Hörer, damit wir es jetzt nicht ganz allein lassen, ein Interview mit dem österreichischen Piratenparteichef.
Das wird spannend.
Cool.
Na dann sage ich, schön war's und bis nächste Woche.
Bis zur Folge 71, nächsten Montag, Altes AKH, Hof 2.
Wie heißt du?
Mein Name ist Alexander Kühne.
Ja?
Ich bin Landesvorstand der Piratenpartei Österreichs, der Landesorganisation Wien. Okay. Einer von fünf Landesvorständen, muss man dazu sagen.
Sehr schön. Wie lange gibt es die ÖSI-Piraten sozusagen
schon? Die österreichischen Piraten gibt es schon seit 2006. Sie sind tatsächlich eine der ältesten Piratenparteien.
Ja.
Haben uns kurz nach den Schweden gegründet. Noch vor den Deutschen sogar.
Okay. Und wie soll ich sagen, was war der größte Erfolg bisher?
Für die Österreicher hier? Da arbeiten wir noch drauf hin. Unser größter Erfolg ist, sagen wir mal, dass wir immer noch bestehen, immer noch produktiv arbeiten können und jetzt hoffentlich dann zur Nationalratswahl wirklich groß antreten werden. Und dann hoffen wir natürlich, unseren ersten Erfolg feiern zu können und vielleicht sogar in den Nationalrat reinzukommen. Das ist
wirklich mal
schauen.
Und ich habe das nicht mehr so ganz verfolgt, aber ich glaube in Graz oder so, es hat Versuche gegeben anzutreten auf kleineren Wahlen, weißt du da was?
Wir hatten jetzt in Krems einen Versuch, dort nur antreten, da hatten wir schon die Unterstützungserklärung zusammen.
Ja.
Das ist übrigens immer das Problem für uns, weil wir müssen ja die Unterstützungserklärung suchen.
Ja.
Ja, das ist für Kleinparteien ist nicht so einfach hier in Österreich. In Krems haben wir es geschafft, das Problem war, dass wir in Krems keine geeigneten Kandidaten gefunden haben.
Also ihr hättest die Unterstützungserklärung gehabt und niemand wollte es machen.
Ja, und dann ist es leider so gewesen, dass das daran gescheitert ist, dass wir auf der einen Seite, wir hätten zwar ein paar Leute, die hätten es gemacht, waren aber nicht gemeldet in Krems. Das heißt, die durften nicht antreten. Eine Person, die wollte, die war aber nicht geeignet fachlich.
Okay.
Da haben wir uns dann entschieden, dann treten wir lieber nicht an, bevor wir mit irgendjemandem antreten, der uns dann Probleme macht.
Alles klar, ja. Hast du eine politische Vergangenheit in einer anderen Partei oder bist du frisch aus dem Nichtwählertum zu den Piraten gekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe Politikwissenschaft studiert.
Ja.
Das heißt, ich bin immer so ein bisschen in dem Bereich unterwegs gewesen, politisch, aber ich wollte eigentlich nie einer Partei beitreten, bevor die Piraten aufgetaucht sind.
Okay. Und dann hast du gedacht, okay.
Was eigentlich an den Piraten einfach gereizt hat, ist die flache Hierarchie, dass es diese Einstiegsranken nicht so gibt.
Wie ist deine Karriere zum Landessprecher?
Landesvorstand?
Landesvorstand verlaufen?
Ich bin seit 2009 bei den österreichischen Piraten. Ja. Ich bin selber Deutscher.
Ja.
Das macht bei uns aber keinen Unterschied. Also es können auch
Ausländer. Du bist so ein Politlegionär.
Nein, also wir machen einfach keinen Unterschied bei den Mitgliedschaften, ja. Ob jetzt jemand Nationalität, was auch immer hat.
Also ihr versteht es euch als europäische oder.
Genau, also die Piraten sind ja auch eine internationale
erdweite Bewegung.
Also seit 2009 dabei und ich habe mich dann jetzt wann war unser Landesparteitag? Im April, glaube ich. Mhm. Oder ein bisschen später. Habe ich mich aufgestellt. Einfach, es war relativ spontan, weil ich schon seit 2009 dabei bin und ich dachte, jetzt kann ich auch mal was machen. Irgendwie. Also ich war auch vorher aktiv, aber jetzt. Das ist so ein Job.
Du hast dich nicht durch tausende parteiinterne Hearings durchkämpfen müssen, du hast dich einfach bereit erklärt.
Ich war einfach immer dabei, war immer aktiv dabei bei allen Infotischen und so weiter und so fort. Das heißt, da kennt man sich dann untereinander natürlich. Von daher hatte ich es recht einfach, da in diesen Posten zu kommen, weil die Leute schon wussten, was sie an mir haben letztendlich, für die ich arbeite.
Wenn jemand jetzt sehr am Rande interessiert ist an der Piratenpartei Österreichs, welche URL würdest du ihm empfehlen?
Piratenpartei.at.
Piratenpartei.at.
Ja, unsere offizielle Seite.
Alles, was man braucht.
Forum, Chat,
okay.
Unseren Sprachserver Mumble kann man auch immer dabei kommen. Unsere Sitzungen sind alle offen, da kann man zuhören, wenn man möchte. Also Stammtische, wir haben zweimal die Woche Stammtisch, einmal am Dienstag im Kuba Café Dani. In der Nähe von der Kettenbrückengasse und am Mittwoch im Tunnel in der Florianigasse. Jeweils ab 18.30 Uhr, 19 Uhr so.
Okay. Kannst du das sagen, wie sehr schaut das aus bei eurer Anhängerschaft? Ja? Wie sehr ist die noch in anderen Parteien verankert? Oder wie sehr habt ihr überhaupt einen Exklusivitätsanspruch, da ihr jetzt noch nicht im Nationalrat seid? Also ist es sozusagen Voraussetzung, dass man nicht Mitglied einer anderen Partei ist, wenn man sich für euch interessiert?
Also bei uns in den Statuten steht explizit drin, dass wir Doppelmitgliedschaften akzeptieren.
Ja.
Doppelmitgliedschaften in anderen Parteien. Das kommt natürlich auch darauf an, welche Partei. Also das ist jetzt mein persönlicher Standpunkt aus der FPÖ. Schwierig. Aus den Grünen, wenn jetzt ein Grüner oder einer von der SPÖ oder von der ÖVP, von normalen demokratischen Parteien zu uns kommt und sagt, ich möchte bei euch auch mitmachen, warum nicht?
Habt ihr kein Problem damit?
Wir schauen natürlich schon drauf, wenn jetzt jemand von einer anderen Partei kommt und dann vielleicht versucht, Leute für die andere Partei zu vereinnahmen, das ist logisch, dass sie das nicht mögen. Ja.
Okay.
Aber das ist, ich meine.
Ihr habt keine Angst, ihr werdet übernommen oder fremdgesteuert. Es müsste jetzt nur eine komplette Sektion von irgendeiner Partei bei euch einmarschieren, Mitgliedsbeitrag zahlen und könnte da irgendeine Satzung in ihre Richtung bewegen.
Könnte man theoretisch sich überlegen, dass man das machen könnte, aber da müsste man zum jetzigen Zeitpunkt müssten dann schon mindestens mal so 500 Mann kommen, um da was verändern zu können. Also die müsste man, das wäre schon nicht mehr so einfach.
Okay.
Aber ja. Da sind wir uns bewusst, dieses Problem. Wir sind immer basisdemokratisch und wir haben diese geringen Einstiegshürden. Wir haben also ein gewisses Grundvertrauen, was sie den Menschen entgegenbringen. Leider wird das eben manchmal auch missbraucht. Das ist leider so.
Okay, ich nehme mal an, die größten, dringendsten politischen Ziele sind derzeit einmal überhaupt in das System hineinzukommen, also in irgendeinen Gemeinderat oder Nationalrat?
Naja, unsere politischen Ziele ist unser Programm letztendlich, dass wir davon was umsetzen können. Wahltaktisch ist es natürlich gut, wenn wir ins Parlament kommen, im Nationalrat. Aber wir sagen im Prinzip immer, unser größtes Ziel ist es letztendlich, wenn unsere Werte, die wir versuchen, zu verbreiten.
Also wenn du eine andere Partei fernsteuern kannst und die macht dann im Parlament
wenn die von sich aus sagen, hey, die Piraten, die haben so viel Erfolg mit direkter Demokratie, mit Basisdemokratie, vielleicht versuchen wir das auch mal. Super, also warum nicht? Wenn wir positiv was verändern können in den anderen Parteien, warum
nicht? Also du musst nicht unbedingt selber Bundeskanzler werden?
Nee, also die darf ich eh nicht, ich bin ja gar kein Österreicher, von daher.
Also eine Marionette von dir.
Überhaupt nicht. Also wir sind hier, um wirklich was zu verändern am politischen System. Wir sind vor allem hier, um die Plattform zu bieten für aktives Bürgerengagement. Okay. Also darum geht es uns, dass die Leute zu uns kommen mit ihren Anliegen, dass wir versuchen, gemeinsam mit vielen verschiedenen Perspektiven einen Konsens zu finden bei verschiedensten Punkten und das dann in die Politik bringen, das dann wirklich umsetzen können.
Okay.
Deswegen sagen wir, wir sind quasi die Mitmachpartei, so nennen wir uns.
Wobei ich nehme an, du hast eine politische Grundrichtung. Es gibt ja auch Mitmachbewegungen für Einführung der Todesstrafe oder so.
Das ist richtig. Wir werden oft gefragt, wie wir links, rechts, wie auch immer sind. Wir sagen immer sehr gern, wir sind weder links noch rechts, sondern wir sind vorne. Es gibt bei uns von den Mitgliedern sowohl Leute, die wirtschaftlich im rechten Spektrum anzusiedeln sind, also die eher konservative wirtschaftliche Ansätze vielleicht haben, in den sozialen Punkten, was Datenschutz, Drogenpolitik, solche Geschichten, sind wir ganz klar sozialliberal, linksliberal. Also wir haben zum Beispiel die Entkriminalisierung von Cannabis im Programm stehen, wir haben Schutz der Privatsphäre im Programm stehen, eher linke Themen, die man eher in dem Spektrum anordnen würde. Auf der anderen Seite wirtschaftlich sind wir nicht so, dass wir jetzt den Kapitalismus ablehnen. Oder? treten einfach für eine soziale Marktwirtschaft letztendlich ein.
Okay. Kannst du sagen, hier, du stehst jetzt wie lange schon hier an der Marie-Hilfer-Straße?
Wir sind seit 12 ungefähr hier.
Seit 12. Ja. Was war dein einschneidendes Erlebnis bis jetzt?
Hier dieses Interview.
Dieses Interview. Aber du hast schon vorher mit Leuten geredet.
Ja, ja, ja.
Aber wurdest du ignoriert von tausenden Passanten?
Nee, es geht eigentlich. Es sind halt viele Touristen da, die fallen dann halt raus.
Okay.
Aber sonst, ja, es ist nicht so viel los heute. Wir warten jetzt auf die Demos, die dann heute vorbeikommen. Heute ist ja Internationaler Tag der Demokratie und weltweiter Friedensdemo-Tag. Warum, ich weiß nicht genau, warum das heute ist, aber es wird zumindest später noch ein paar Demos hier ankommen. Und dann wird es auch ein bisschen voller.
Und sonst wünschst du dir irgendwas von der Wiener Bevölkerung, wenn sie dich einmal an einem Infotisch stehen sieht?
Naja, grundsätzlich mehr Interesse würde ich mir wünschen.
Mehr Interesse.
Ja, aber das hat nichts mit der Wiener Bevölkerung, also generell von der Bevölkerung zu tun. Ja, also ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Menschen sich aktiv einbringen möchten in die Politik und aktiv was machen. Nicht immer nur schimpfen, das ist auch gut.
Ja.
Nicht immer nur kritisieren, sondern dann auch irgendwann mal sich einen Ruck nehmen und vielleicht auch mal selber was machen.
Na okay, danke vielmals.
Danke.
Wie heißt der Blog eigentlich?